Also es ist nicht so, dass man sagt, so, das ist jetzt der Kevin ist Autist.
Ist ja auch was, was sehr schwierig sein kann. Ja. Dass da zwei Sichtweisen aufeinanderprallen, dazwischen steht dann dieses Kind.
Ja, das ist auch eine Sache, die ist dann mit einmal nicht getan. Also oft ist es ja so, dass auch Lehrer um Beratung bitten, weil sie denken, ich brauche jetzt Maßnahmen, wie kann ich mit dem Schüler besser umgehen? Eine Doppelseite auf einer Fibel. Und es ging darum, dass, ich kann es ja jetzt ruhig sagen, Fu und Fahrer.
Nein.
Ah, das ist aber schon lange her.
Genau, das ist schon lange.
Das ist schon sehr lange
her. Das ist schon sehr lange her.
Weil das kann ich mir sehr gut vorstellen, so eine Transparenz oder so eine Ritualisierung, die dann eben, weil das autistische Kind das einfach benötigt, für die ganze Klasse viel mehr Ruhe reinbringt, viel mehr Struktur reinbringt.
So verkauft man das ganz oft. Also, dass sie dann merken, wenn man so drüber spricht, ach, da hätte ich ja mindestens 8 andere Schüler, die da auch von profitieren. Dann löst das ja Verunsicherung aus. Und dann, gerade dann, wenn man Gestik und Mimik nicht so deuten kann von den anderen, dass man dann da wirklich sitzt und denkt, habe ich jetzt was falsch gemacht? War das in Ordnung? Und da kann es dann sein, dass man dann so gefangen ist, dass man den Rest des Unterrichts dann wieder nicht mitkriegt. Ja, tatsächlich konnte ich das vor ein paar Jahren auch nicht. Da habe ich immer gedacht, okay, UK, das sind die Schwerstbehinderten, die mit dem Talker kommunizieren.
Genau.
Was ja totaler Quatsch ist, weil unterstützte Kommunikation ja sämtliche Maßnahmen sind, die ich außerhalb der Lautsprache halt verwende. Und wenn einem dann erstmal auffällt, wie viel man verwendet und wie viel wir gerade, wo wir Unterstützungsbedarf Sprache gelernt haben, schon so machen.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Horizonte, so heißt unser Podcast. Und wir haben heute
einen Gast, nämlich die Katja Sauter-Hannen. Liebe Katja, stell dich doch mal vor.
Ja, Katja Sauter-Hannen, ich bin Lehrerin für Sonderpädagogik und bin tätig für die Autismusberatung der Bezirksregierung Düsseldorf. Es gibt in Düsseldorf für jeden der 15 Schulamtsbezirke Ansprechpartner für die Autismusberatung und ich bin zuständig für den Kreis Kleve. Da sind wir zu dritt und ich mache es, das habe ich extra noch nachgeguckt, seit August 21.
Ja, das heißt, du bringst in dem Bereich schon einige Jahre Erfahrung mit. Das ist spannend für das, was wir heute mit dir vorhaben oder du vielleicht auch mit uns. In der ersten Folge bei uns haben wir so ein bisschen den Einblick in Autismus und Spektrumstörungen gebracht, unsere Sichtweise aufgestellt, nochmal ein bisschen Hintergrundwissen versucht reinzubringen. Und heute möchten wir gemeinsam Einblick in die Beratung von Familie und Schulen geben und zeigen, wie verschiedene Ansätze und unter anderem auch unterstützte Kommunikation, das ist so ein Steckenpferd von dir, neue Perspektiven eröffnen können.
Ja, Katja, was bedeutet Autismus für dich? Wie würdest du das für dich definieren? Und vielleicht hat sich ja auch deine Sichtweise in der letzten Zeit verändert darauf.
Also tatsächlich ist das direkt die schwierigste Frage zu Beginn, weil ich überhaupt kein Etikettenmensch bin und weil ich immer froh bin, dass ich das jetzt nicht diagnostizieren muss, sondern dass ich so einfach helfen kann. Also wir können ja bei einer Diagnose oder beim Verdacht auf eine Diagnose tätig werden. Und es hat sich in der Zeit verändert, dass ich am Anfang gedacht habe, naja, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist für dich Autismus, dann würde ich mich total hilflos fühlen und sagen, ja, kann ich nicht so sagen, weil ich finde, mit einer Definition von der ICD oder aus dem Lexikon kommt man ja nicht weiter. Deswegen bin ich schon froh über diesen neuen Begriff mit dem Spektrum. Und ich würde sagen, jetzt nach im vierten Jahr bin ich noch genauso weit, aber ich würde selbstbewusster behaupten, ich kann das gar nicht sagen, weil es ist ein Spektrum und es gibt ja diesen schönen Spruch, kennst du einen Autisten?
Ja, genau.
Also es ist bunt und vielfältig und es passt auch nicht immer alles. Und gerade deshalb gibt es ja ganz häufig erst ganz, ganz spät Diagnosen. Oder eben gerade bei Frauen oder Mädchen wird es ja auch oft übersehen, weil es da nicht so typisch ist. Also für mich ist es, ich glaube, das Typischste für mich wären diese Besonderheiten in der Kommunikation und in der Interaktion. Und das, was man sich so vorstellt, wenn man so Filme wie Rain Man kennt und so stereotype Besonderheiten, finde ich gar nicht so auffällig.
Ja.
Das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch, dass genau das, alle Menschen, mit denen wir sprechen, kommt das als erstes zur Sprache, dass es so viele Unterschiede im Spektrum gibt, dass man jedes Mal auch neu lernt mit einem autistischen Menschen und etwas ganz Neues entdeckt auch.
Würdest du dich auch von dem Begriff Autismus dann lösen? Also wir stellen mal fest, je nachdem, in welcher Situation wir sind, wir haben so Schwierigkeiten, das zu beschreiben und sagen dann auch häufig Kinder im Spektrum und gar nicht der Autist oder...
Versuche ich mir auch anzugewöhnen.
Ja, genau. Man muss sich das ein bisschen angewöhnen, weil man vorher in der Begrifflichkeit schon so fest verankert war mit Autismus. Obwohl es auch immer der Autismus-Spektrum-Störung gewesen ist. Aber vielleicht sollte man sich auch von dem Bild der Störung einfach lösen.
Ich finde auch, dass sich dieses Spektrum immer mehr öffnet, je mehr Fälle man kennt. Also dass man, wenn ich schon hospitieren gehe, dass ich dann denke, gut, ich bin jetzt eigentlich für dieses eine Kind da, aber das Kind würde da auch reinpassen und bei dem Kind fällt mir auch was auf. Und wenn ich die Lehrer nachher darauf anspreche, dann sagen die, ach, bei dem sehe ich das aber gar nicht. Und wenn ich dann so aufzähle, aber ich habe dies gesehen, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, stimmt, das habe ich noch nie so in Zusammenhang gebracht.
Ja, also im Prinzip haben wir ja immer dieses klassische Schubladendenken gehabt. Also wenn man Autismus vor Augen hatte, dann musste das so oder so sein. Und ich glaube, diese Schublade, die gibt es einfach nicht. Sondern es gibt eben unglaublich viele, tausende Schubladen. Für jedes Kind gibt es eine eigene Schublade, ne? Wie du das vorhin schon gesagt hattest. Also kennst du genau einen.
Es gibt ja auch total oft komorbide Diagnosen dazu. Ja. Und ich habe auch ganz viele Fälle, die erst eine ADHS-Diagnose hatten und dann kam doch noch eine Autismus-Diagnose dazu. Oder ich kann mich an einen Schüler erinnern, den ich selber hatte, der hatte Tourette, dann kam ADHS und dann kam Autismus und dann stand die Mutter relativ hilflos vor mir und sagte, sie wüsste jetzt nicht, ob das jetzt noch dazu käme oder ob das alles andere jetzt aufheben würde und erklären. Mhm. Also es ist ja einfach nicht so. Es ist nicht so einfach.
Oder was ist auch die Diagnose, die mir jetzt gefällt oder die wichtig ist für mich? Und es, wie du schon sagtest, Komorbidität, es bestehen so viele Diagnosen nebeneinander. Also es gibt nicht nur eben diese eine, sondern da hängt auch viel mehr mit dran. Und ich erlebe das oft, das ist für Eltern auch schwer zu greifen dann in dem Moment.
Und ich finde auch immer die Art und Weise der Diagnose. Also ich versuche mir dann immer anzulesen, was ist es denn jetzt? Und wenn ich dann feststelle, ja, es ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung und es gibt veränderte Hirnstrukturen und dann sehe ich aber, in der Diagnostik gibt es einen Elternfragebogen und eine Spielbeobachtung. Dann denke ich immer, wie haben die das denn jetzt festgestellt? Oder bei frühkindlichem Autismus, wo ich feststelle, dieses Kind kommuniziert überhaupt nicht mit der Umgebung oder wie stellt man denn da jetzt sowas fest? Also da bin ich wirklich froh, dass ich das nicht muss, sondern dass ich da nur kommen darf und sagen, okay, so ist es und wir gucken mal, was wir damit machen.
Was würdest du denn sagen, sind für dich die typischen Herausforderungen, denen du begegnest in der Beratung von Schule und Familie?
Also was eine häufige Herausforderung ist, ist, auch das ist ganz unterschiedlich. Also häufig ist um Verständnis werben an Schulen. Also es kommt drauf an, von bis. Wenn ich jetzt mal von einem Gymnasium rede, wo vielleicht nicht so individuell und differenziert gearbeitet wird, dann ist es viel so durch die Brille des Schülers im Spektrum gucken und mal überlegen, wie anstrengend das für den ist und was der eigentlich alles leistet an dem Tag. Das ist dann immer so eine Herausforderung, auch seine Verhaltensweisen so ein bisschen zu übersetzen und zu sagen, der will sie nicht provozieren, das kann der gar nicht, der reagiert, der kann halt nur nicht wechseln und sagen, okay, Perspektivwechsel, das ist jetzt ein anderes Setting, das ist mein Lehrer, mit dem muss ich anders reden als mit meinem Kumpel. Mhm. Sowas funktioniert, also das ist oft eine Herausforderung. Herausforderung ist auch oft, dass dadurch, dass die Schüler in der Schule oft alles geben und wirklich bis an die Belastungsgrenze gehen oder darüber hinaus und dann zu Hause ganz oft gar nicht mehr am Familienleben teilnehmen, sondern nur noch im dunklen Zimmer sitzen, zu vermitteln. Ja, aber es ist dem wichtig, sich in der Schule so zu zeigen. Die möchten ja nicht auffallen. Und dann hat man oft das Gefühl, die Lehrer und die Eltern reden von zwei verschiedenen Kindern und zu sagen, nee, es ist das gleiche Kind. Und es bedeutet jetzt nicht, dass was in der Schule schlecht ist. Das ist für das Kind auch wichtig, sich in der Schule so zu zeigen. Aber man kann trotzdem mal gucken, ob man Schule ein bisschen ressourcenschonender gestalten kann.
Das heißt, du berätst Pädagoginnen und Pädagogen im Setting Schule, Eltern. Berätst du auch Schüler? Du hast eben vom Gymnasium gesprochen. Gibt es auch so ein Setting, dass du in eine Schulklasse gehst und ältere Schülerinnen und Schüler berätst?
Ja, tatsächlich schon. Also es werden eigentlich alle im Umfeld gehören ja mit zur Beratung. Am sinnvollsten ist ja immer, wenn auch alle teilnehmen. Also wenn nicht der eine die eine Maßnahme überlegt und der andere die andere. Ich habe tatsächlich mal, das hat mich sehr beeindruckt, einen Gesprächstermin gehabt mit einer erwachsenen Schülerin am Gymnasium, die gerade die Diagnose bekommen hatte. Die Eltern fanden das totalen Quatsch. Die haben das auch angezweifelt. Und die haben gesagt, die stellt sich so ein bisschen an und die hatten da gar kein Verständnis für. Und dann hat die Schulsozialarbeiterin der Schule mich dann mit ins Boot geholt. Und dann habe ich da mit der Schülerin gesessen und die war ganz alleine, hatte keine Unterstützung zu Hause, wirklich nur durch die Schulsozialarbeiterin. Und dann haben wir halt überlegt und ich glaube, die war auch schon sehr erleichtert, dass ich dann so ein paar Sachen sagen konnte, wie, ja, wahrscheinlich ist für dich, wenn du morgens an der Schule ankommst, ist dein Akku schon halb leer, weil morgens schon Lärm war, weil du viel durcheinander war und dann gab es vielleicht Vertretungsunterricht, so typische Sachen eben. Und ich sah dann immer, wie sie so nickte, als ich das so aufgezählt habe. Also das gibt's auch. Oder Schulabsentismus ist natürlich ein häufiges Thema, auch gerade so in den älteren Jahrgängen. Und das geht ja nicht, ohne die Schüler zu beraten.
Ich höre auch raus, dass deine Beratung ganz häufig Entlastung gibt für Betroffene. Also für, das sind ja jetzt im Grunde drei Parteien. Wir haben das betroffene Kind, die Eltern oder auch eben Lehrer, Lehrerinnen. Das höre ich so raus, dass es ganz erleichternd ist zu sagen oder zu hören, ja klar ist das anstrengend für dich oder ja klar ist das anstrengend für sie als Lehrerin, wenn das Kind dieses oder jenes Verhalten zeigt. Also dieses, dass man ein bisschen gnädiger mit sich ist.
Ich hoffe, dass das erleichternd ist. Also ganz oft merke ich auch, dass die Erleichterung dadurch kommt, dass man da einfach drüber redet, als wäre das normal. Also dass man so erwähnt, wahrscheinlich ist das bei dir so und wahrscheinlich ist das dann zu Hause so. Und dass niemand dann das Gefühl hat, er muss sich dafür entschuldigen oder es wäre irgendwie komisch, sondern es ist so die logische Folge eigentlich von der Diagnose, dass man dann diese Schwierigkeiten hat und dass bestimmte Konsequenzen hat.
Wie reagieren denn dann die Schülerinnen drauf, wenn du in einer Klasse bist und die berätst? Ist das immer jetzt so absehbar für dich, dass die Reaktionen so ähnlich oder gleich sind oder gibt es da besondere Herausforderungen?
Also wenn ich in die Klasse gehe und hospitiere, dann versuche ich, also dann sage ich in der Regel nicht, für wen ich jetzt da bin. Mhm. Außer, das gibt's natürlich auch, wenn ein sogenanntes Outing gewünscht ist. Also das gibt es auch, dass Schüler oder Eltern oder jemand anders empfiehlt, ich glaube, man müsste mal mit der Klasse reden. und dass es dann darum geht, ja, wie erklärt man das jetzt der Klasse, das, was besonders ist. Das habe ich noch nicht so häufig gemacht, aber das war sehr, sehr interessant und ich ziehe das dann immer so auf. Ich glaube, das machen viele meiner Kollegen auch. Also es ist nicht so, dass man sagt, so, das ist jetzt der Kevin ist Autist, sondern man fängt in der Regel damit an, dass man entweder versucht, die ganzen Schüler in eine ähnliche Schwierigkeit zu bringen. Das heißt, ganz viele Reize auf einmal oder eine schöne Übung war auch, allen Schülern, allen Beteiligten, die da sitzen, ein Blatt Papier zu geben und eine Faltanleitung Schritt für Schritt zu sagen, ohne dass man weiß, was es wird. Weil das ja so ein typisches Problem auch ist von Menschen im Spektrum, dass sie den Gesamtzusammenhang nicht erkennen, sondern auf Einzelheiten fokussiert sind. Neurotypischen Menschen würde so ein Zusammenhang aber schon helfen. Und deshalb konnte man sehen, so spätestens ab dem dritten Faltschritt waren die alle woanders. Also da hatte man nur verschiedene Ergebnisse und dann diese Verzweiflung zu sehen und dann nachher sagen zu können, so, und so geht es bestimmten Schülern jeden Tag. Das war schon sehr hilfreich oder für, also um das Verständnis halt zu wecken. Und dann geht es eben darum auch, ja, was sind Stärken? Jeder ist anders, jeder hat andere Stärken und Schwächen. Und wenn man dann so die Bühne bereitet hat, dann kann man auch sagen, ja, und es gibt Schüler, die haben ADHS und es gibt Schüler, die haben Autismus und es gibt Schüler, die haben Diabetes oder die haben eine Lernschwäche oder was auch immer. Und dann ist so die Verschiedenheit normal.
Und dann ist es aber auch so, dass es irgendwann um die konkrete Person geht, um die konkrete Schülerin, den konkreten Schüler, der dann im Spektrum ist. Oder wann ist so dieser Kipppunkt, wo alle merken, jetzt wird es dann doch besonders?
Ich finde, das kann man gar nicht pauschal beantworten, sondern das versuche ich immer so aus der Stimmung zu lesen. Also was verträgt jetzt der Betroffene oder die Betroffene oder was verträgt die Gruppe? Manchmal taucht es auch gar nicht auf. Manchmal sagt der andere das dann im Nachhinein oder manchmal wissen die das auch schon. Ja. Da weiß es eigentlich schon jeder, nur der Schüler oder die Schülerin im Spektrum hat immer furchtbare Angst davor gehabt und eigentlich war es jedem klar. Also schön ist immer, wenn dann einer sagt, ach so, ja, habe ich ja gewusst, ist meine Cousine ja auch oder ist der ja auch und ist mir immer schon aufgefallen.
Gibt es da große Unterschiede bei der Altersstruktur oder auch der Schulform, wenn du in Klassen drin bist? Ab wann machst du das zum Beispiel? Ich denke, in der Primarstufe wird es wahrscheinlich schwierig sein, da in die Klasse hineinzugehen oder habe ich ein falsches Bild vor Augen?
Also meinst du jetzt wegen einem Outing?
Ja, genau.
Meistens ist es in der Primarstufe gar nicht so nötig. Also das ist auch so ein typisches Problem, was so Sachen wie Nachteilsausgleich angeht, dass in der Grundschule natürlich viel mehr individualisiert und differenziert wird und deshalb gewisse Maßnahmen völlig normal sind. Da braucht man nicht unbedingt einen Nachteilsausgleich. Da muss man eher den Lehrern bewusst machen, was sie alles tun, was eigentlich ein Nachteilsausgleich ist, damit das Kind das mitnehmen kann an die weiterführende Schule. Schwierig ist es tatsächlich, ist meine Erfahrung mit hauptsächlich männlichen Jugendlichen, die so im 8. Schuljahr ihre Diagnose kriegen. Da hatte ich mal so eine Häufung von Fällen und da ist die Behinderungsverarbeitung, sage ich jetzt mal ganz bewusst so, ganz, ganz schwer, dass die das nicht unbedingt selber verarbeiten, dass sie das gar nicht wollen. Die wollen dann oft in der Beratung so eine eierlegende Wollmilchsau, also ein gewisses Entgegenkommen, aber es darf keiner merken. Das ist dann immer ein bisschen knifflig.
Also das glaube ich auch, das wird schwierig, weil es lässt sich ja nicht umgehen. Also weil das eine besondere Situation ist, wenn du schon da bist und Menschen berätst, ob es jetzt irgendwie Jugendliche sind oder Lehrerinnen, dann ist ja schon offengelegt, es geht ja um was und du wirst
aber
ja.
Das kriegt ja nicht immer jeder mit. Also
manchmal. Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Manchmal mache ich ja auch einen Hausbesuch. Also ich finde es immer wichtig, ja, nee, das kann man auch nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer wichtig, dass derjenige vorher informiert ist, aber bei den Jüngeren ist es natürlich besser, wenn die unbelastet sind, wenn bei einer Hospitation was rumkommen soll, weil man so typische Verhaltensweisen beobachten möchte.
Hm.
Und kann das sein, also ist das dann so, dass du auch den Kolleginnen Maßnahmen oder Unterstützungsangebote an die Hand gibst, also einmal den Kolleginnen in Schule oder auch den Eltern und nochmal auch für so eine andere oder bessere Kommunikation vielleicht zwischen diesen beiden sorgst, weil das ist ja auch was sehr schwierig sein kann,
dass
da zwei Sichtweisen aufeinanderprallen, dazwischen steht dann dieses Kind.
Ja, das ist auch eine Sache, die ist dann mit einmal nicht getan. Also oft ist es ja so, dass auch Lehrer um Beratung bitten, weil sie denken, ich brauche jetzt Maßnahmen, wie kann ich mit dem Schüler besser umgehen? Und das ist jetzt unabhängig von der Autismusberatung, habe ich so in der Beratungstätigkeit gemerkt, man muss es ja auch zusammenbringen. Es muss ja passen. Wenn ich jetzt hospitiere und ich sehe, okay, da ist der und der Schüler, für den fallen mir direkt 10 Maßnahmen ein, die würde ich in meinem Unterricht so umsetzen, die würden passen. Das bringt aber überhaupt nichts, wenn ich der Kollegin oder dem Kollegen das sage, denn der muss das ja umsetzen. Und das heißt, das muss man dann so im Gespräch entwickeln. So das und das wären Möglichkeiten, aber was können Sie sich denn vorstellen und was können Sie auch in den Alltag integrieren? Also da geht's schon darum und da finde ich immer, ist weniger mehr. Also da kann man sich besser beim ersten Gespräch auf so ja vielleicht 2, 3 gute Möglichkeiten einigen, die dann auch wirklich umgesetzt und ausprobiert werden, als dass man jetzt 10 Tipps raushaut und es ist alles viel zu viel. Ganz oft ist es ja auch so, damit eine Veränderung oder eine Besserung eintritt, muss es ja auch kontinuierlich umgesetzt werden. Und dann kann man besser mit einer Maßnahme starten, die dann wirklich eine Weile ausprobieren, denn die wird ja nicht beim ersten Mal unbedingt funktionieren. Ich finde es auch oft schwierig, abzuschätzen, was kann ich denen denn jetzt zumuten? Einfach ist es immer, wenn es eine Standortschule des gemeinsamen Lernens ist und man sitzt da mit dem Sonderpädagogen, bevorzugt vielleicht noch Unterstützungsbedarf Sprache, der weiß, Visualisierung ist wichtig und es nützt nichts, wenn da jemand steht und ganz viel auditiv vermittelt, sondern ich mache mal ein paar Piktogramme. So. Das, und am liebsten noch welche, die bekannt sind und welche, die auch nicht ablenken. Also Metacom ist natürlich immer super, weil das sehr symbolisch ist. Aber wenn man dann denkt, gut, hier läuft jetzt wenig so in der Richtung, dann habe ich auch immer so, versuche ich immer abzuschätzen, was kann ich der Lehrerin oder dem Lehrer zumuten? Was wird er auch wirklich umsetzen? Also nicht, dass der sich jetzt erst hinsetzen muss und mal 3 Nachmittage basteln oder so.
Also du bist ja immer, wenn du dann da bist, in so einer, du wirst ja in so eine hilflose Situation hineingeworfen. Ich glaube, der Anfang ist ja immer ähnlich. Ne? Du kommst und siehst, man hat vielleicht schon Dinge versucht, aber man ist irgendwo auch am Ende angelangt seiner Weisheit und braucht jetzt einen ganz anderen Input und ist in dem Sinne schon hilflos, dass man jetzt nicht weiß, was soll ich jetzt tun? Und vielleicht habe ich auch ganz viel falsch gemacht.
Ja, also oft in dieser hilflosen Situation, manchmal ist es überraschend einfach vom Feststellen und vom Tipp geben, aber eben vom Umsetzen. Also manchmal ist es wirklich ein zu viel, zu schnell, zu viel gleichzeitig, zu verschieden. Und dann geht's wirklich darum, nachdrücklich zu sagen, so funktioniert das nicht. Also das ist zu schnell, das ist viel zu uneindeutig von der Sprache her. Also mir fällt auch so ein schönes Beispiel ein, das ist jetzt wieder aus der weiterführenden Schule. Habe ich zusammengesessen mit einer Realschule, die auch lange gemeinsames Lernen machen und die ganz eigentlich schon verwundert waren, weil die Mutter gesagt hat, die kriegen das mit dem Nachteilsausgleich irgendwie nicht hin. Also ich habe das Gefühl, die machen da gar nichts. Der Schüler kommt immer nach Hause und ist total verzweifelt und dies passiert nicht und das passiert nicht. Und dann haben wir ein Gespräch gemacht und in dem Gespräch kam raus, dass die Schule aus ihrer Sicht total viel macht. Aber es kam irgendwie nicht an. Und dann hat die Lehrerin ein Protokoll von diesem Treffen auch geschrieben, wo sie halt besprochen hat, was sie alles machen. Und dann schrieb mir die Mutter wieder, ich weiß nicht, was ich da jetzt mitmachen soll. Und dann habe ich mir das Protokoll mal angeguckt und habe gedacht, ja, aus Lehrersicht wirklich super, aber da stand ganz viel drin. Er kann, er darf, es besteht die Möglichkeit, er könnte, so. Das nützt natürlich überhaupt nichts, weil der Schüler da nichts mit anfangen kann. Also ich habe das dann umformuliert und habe dann eine Tabelle entwickelt, wo dann wirklich stand so, Verantwortlichkeit der Schule, die Schule macht. Und dann wirklich zum Abhaken und ganz eindeutig formuliert, dass es so eine Sache Operatorentraining ist, das ein und alles eigentlich. Also eine super Maßnahme, seitdem ich das so auf dem Schirm habe, mache ich das tatsächlich auch schon mit dem ersten Schuljahr. Also, dass die wirklich lernen, die Operatoren können ja lernen wie Vokabeln und dann hakt bei denen direkt ein, wenn die eine Aufgabe lesen, oh, da steht beschreiben. Beschreiben, weiß ich, heißt bei einer Person das und das. Das heißt nicht, dass ich jetzt der Person was ins Gesicht schreibe oder auf den Körper, sondern das heißt, ich muss aufschreiben, wie die aussieht. So, beschreiben bei einem Versuch in Chemie heißt wieder was ganz anderes. Was heißt analysieren? Was heißt durchstreichen? Was heißt unterstreichen? Was heißt ankreuzen? Das sind alles verschiedene Dinge. Und das, ich finde, man merkt dann immer, wenn man mit Lehrern darüber redet, das hilft ja nicht nur Schülern im Autismus-Spektrum. Das hilft ja eigentlich jedem, wenn man sowas übt. Also da sind wir wieder bei Unterstützungsbedarf Sprache. Mhm. Das brauchen ja eigentlich alle.
Eigentlich ja, genau. Das Thema könnten wir auch noch vertiefen, machen wir aber nicht heute.
Ja, du bist schon bei Hilfsmitteln, bei Tools im Grunde.
Ja, das ist richtig. Da kommen wir aber auch noch zugleich.
Der Begriff Nachteilsausgleich ist ja jetzt schon mehrfach gefallen. Magst du mal erklären, was der Begriff genau bedeutet und warum ein formulierter Nachteilsausgleich für Kinder im Spektrum so wesentlich und so wichtig sein kann, ja, für eine erfolgreiche Schullaufbahn?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, sobald man eine Diagnose hat, hat man Anspruch auf einen Nachteilsausgleich, also eben auch bei Autismus-Spektrum-Störung. Und es geht ja darum, die Beeinträchtigungen, die durch diese Störung, Diagnose oder was es auch immer ist, entstehen, auszugleichen. Das heißt, wir reden in jedem Fall von einer zielgleichen Förderung. Die meisten Lehrer kennen ja leider nur Zeitverlängerungen oder solche Sachen, aber es gibt ja jede Menge Möglichkeiten mehr. Und wichtig finde ich eben immer, dass der Nachteilsausgleich, sobald die Diagnose der Schule vorgelegt wird, ist die Schule verpflichtet, den Nachteilsausgleich zu prüfen. Also die Eltern müssen keinen Antrag stellen. Oft sieht man ja noch in den Unterlagen, dass ein Antrag auf Nachteilsausgleich gestellt werden muss. Das muss er nicht, sondern sobald die Diagnose vorgelegt wird, muss die Schule den Nachteilsausgleich prüfen, per Klassenkonferenzbeschluss Vorschläge sammeln, die Schulleitung genehmigt das und wenn der abgelehnt wird, dann müssen die Eltern auch schriftlich darüber informiert werden, damit die Widerspruch einlegen können.
Also das ist schon so ein Automatismus, ne? Diagnose liegt vor, Schule muss tätig werden.
Genau, Schule muss tätig werden, Schule muss überlegen, was müssen wir jetzt tun. Und was halt so ein typisches Problem immer ist, habe ich ja gerade schon gesagt, dass in der Grundschule so viel individualisiert wird und differenziert, dass denen oft gar nicht klar ist, was sie eigentlich machen, weil das da einfach zum Classroom-Management gehört, also zu den ganz normalen täglichen Maßnahmen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer fester Sitzplatz. Kleine Ursache, große Wirkung, also macht ganz, ganz viel aus, wenn ein Schüler oder eine Schülerin im Autismus-Spektrum schon mal weiß, das ist mein Sitzplatz, da sind die Lichtverhältnisse so und so, da ist die Ablenkung so und so, da sitzt keine Heizung, da summt keine Lampe, da habe ich den und den Schüler neben mir sitzen, da weiß ich auch, wie der reagiert, den kenne ich. Und das ist was, was, glaube ich, fast jeder Grundschullehrer, fast jede Grundschullehrerin automatisch macht, dass sie überlegt, wen setze ich wohin und was funktioniert. Und wo die dann oft an einer weiterführenden Schule rettungslos verloren sind, weil da ist Raumwechsel, genau, verschiedene Lehrer. So, aber auch da kann sowas festgelegt werden. Und das gibt einfach Sicherheit. Also gerade weil ja auch ein Raumwechsel durch ein Treppenhaus, wo auch andere Schüler sind, wo verschiedene Geräusche sind, wo ganz viel unvorhersehbar ist, schon eine Bedrohung sein kann. Und wenn ich weiß, ich komme dann aber wieder in den Raum und da habe ich meinen festen Sitzplatz, dann ist das eine ziemlich einfache und gute Maßnahme. Oder so Sachen wie Hausaufgaben aufschreiben, von denen wird ja ganz viel Selbstständigkeit verlangt an einer weiterführenden Schule. Und gerade solche Sachen im Störlärm am Ende der Stunde haben natürlich die Schüler, die sich zeitlich gut orientieren können, haben dann schon längst gemerkt, ach, sind nur noch 5 Minuten, ich packe schon mal ein. Das heißt, da herrscht Lärm am Ende der Stunde. Der Lehrer merkt, okay, ich muss zum Ende kommen, aber ich muss ja noch schnell die Hausaufgaben erklären und spricht dann in diese Unruhe die Hausaufgaben. So, das kriegen eine Menge Schüler nicht mit und Schüler im Spektrum schon mal gar nicht, geschweige denn, dass sie dann noch ihr Heft rausnehmen und die Hausaufgaben aufschreiben, weil die ja wissen, oh, ich brauche Zeit, ich muss ja wieder den Raum wechseln, ich muss ja wieder woanders hin und ich denke mal, dann sind die damit beschäftigt. Also das sind halt so typische Maßnahmen, wo das ganz, ganz wichtig ist. Ich versuche die Grundschullehrer immer dazu zu sensibilisieren, dass ich sage, sie müssen eine Gebrauchsanweisung für das Kind mitgeben an die weiterführende Schule. So, damit klar ist, es bleibt den Eltern ja überlassen, ob die das direkt so öffnen wollen, dass die sagen, hier mein Kind kommt, mein Kind braucht die und die Maßnahmen. Das bleibt ja den Eltern überlassen. Das müssen die ja nicht machen, aber es kann halt oft eine große Hilfe sein, bevor der Start dann schon direkt sehr belastet ist und schiefgegangen.
Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt ist, Grundschulen dahingehend zu beraten, auch wenn vorher eine Vielzahl von sinnvollen Maßnahmen etabliert war, auf jeden Fall spätestens in Klasse 4 das zu verschriftlichen, damit das Kind im Übergang eben diese Maßnahmen und auch diese Ideen, die in der Grundschule ja entwickelt worden sind, über Jahre der Arbeit mit diesem Kind mitnimmt und da im besten Falle drauf Bezug genommen werden kann.
Ja, ganz genau. Und oft betrachten die ihren Unterricht und ihre Maßnahmen ja nicht von außen. Und habe ich letzte Woche auch noch ein Gespräch gehabt, wo die Mutter sagte, können Sie nicht noch mal mit mir zu der Schule? Die haben den Nachteilsausgleich jetzt einfach beendet. Der kriegt den gar nicht mehr. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Und dann haben wir ein Gespräch gemacht und dann sagt die Klassenlehrerin, ja, nee, ich mach nichts, weil der läuft doch, der braucht doch nichts. Und dann habe ich gesagt, es ist ja nicht so, dass sie nichts machen. Das und das und das, was wir alles besprochen haben, das machen sie doch. Ja, aber das ist doch ganz normal. Nee, an einer weiterführenden Schule ist das nicht ganz normal. Also da so ein Bewusstsein für zu entwickeln, was die eigentlich intuitiv machen. Aber an einer weiterführenden Schule mit den vielen Fachlehrern, wo nicht mehr so viele Stunden in der Woche von einem Lehrer übernommen werden. Also da muss man ja auch erstmal Ansprechpartner finden. So, zu wem geht denn das Kind, wenn was schwierig wird? Solche Sachen. Was ich auch wichtig finde, ist, die Grundschulen schreiben ja auch alle Förderpläne für die Kinder, die besondere Bedarfe haben. Und diese Unterscheidung zwischen Nachteilsausgleich und Förderplan, denn die Dinge, die ich durch den Nachteilsausgleich versuche auszugleichen, ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt erzählt, das macht ja keinen Sinn, die in Förderplan zu schreiben, um die dann zu fördern. Ist mir letztens aufgefallen, als ich einen Förderplan in der Grundschule gesehen habe, wo stand, mangelnde Empathiefähigkeit. Und dann so als Ist-Stand. Und dann stand da, ja, Empathie üben. Und dann habe ich mit der Grundschullehrerin gesprochen und habe dann ganz vorsichtig gesagt, du weißt schon, das ist ein Kind im Autismus-Spektrum. Und das ist ja nicht so, dass die keine Empathie haben, sondern die können halt die Mimik und Gestik ihres Gegenübers nicht in der Form deuten, wie andere das können, und können sich selber auch nicht so in der Form äußern. Du kannst dir jetzt die Zeit nehmen, um da Empathie zu fördern, oder du machst in der Zeit halt was Sinnvolles. Ein bisschen platt gesagt, weil es gehört ja jetzt nun mal dazu, zum Autismus-Spektrum, und es wird ja so bleiben. Und dann nützt es ja nichts, das Kind jedes Mal mit der Nase draufzustoßen, hier, du kannst das nicht, und wir führen dir das zu Augen. Natürlich kann man das üben und fördern, aber also in der Zeit kann man auch sinnvolle Ziele.
Wie hat die Kollegin das aufgenommen? War das so ein Aha-Effekt? Oder?
Ja, tatsächlich war das so, dass also ich habe das zuerst, ich habe das angetestet, ich habe das erst mit der Sonderpädagogin besprochen, habe gesagt, kann ich dich mal sprechen, mir ist da was aufgefallen. Dann haben wir das mit der Klassenlehrerin besprochen, dann kriegte die Grundschulleiterin, die Schulleiterin das mit und sagte, ja, da hast du total recht, aber das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Würdest du denn nochmal kommen und uns da vielleicht was zu erzählen? Also das ist auch so eine Sache, das sage ich dann auch immer, gerade an weiterführenden Schulen, wo man eine sehr verständnisvolle Klassenlehrerin hat, die Schwierigkeiten mit vielleicht längeren, älteren Kollegen und Kolleginnen hat, sage ich immer, ich komme auch gerne in die Klassenkonferenz und verkaufe denen das, warum das alles notwendig ist, dann sind die auf mich böse oder müssen sich mit mir auseinandersetzen und sie können weiter mit den Kollegen zusammenarbeiten. Also das gehört auch so mit zum Aufgabengebiet.
Also im Förderplan so kleine erreichbare Ziele, die wirklich für das Kind zugeschnitten sind und nicht dieses Riesending und der Nachteilsausgleich, dann aber welches Setting, welche Unterstützungsmöglichkeiten benötigt das Kind im Alltag, um so gut wie möglich an schulischen Lernprozessen teilzunehmen.
Ja.
So.
Genau.
Also, welche besonderen Stärken und Talente siehst du denn bei den Kindern im Spektrum?
Das ist natürlich auch schwierig, pauschal zu beantworten. Was ich bei vielen feststelle, ist natürlich, dass die wahnsinnig leistungsbereit sind. Also wenn Lehrer und Lehrerinnen dann oft sagen, ja, der tut ja nichts in der Schule, und ich dann immer denke, wissen Sie, was der alles macht, nur um hier sitzen zu können? Was dem das alles abverlangt? Also wirklich eine hohe Leidensfähigkeit, ganz viel über ihre, teilweise auch über ihre Ressourcen hinausgehen. Also das ist so typisch, dass dann die immer mal wieder einen Tag oder ein paar Tage zwischendurch krank sind und Schulen dann schon anzweifeln oder denken, da hört man immer so raus, dass sie denken, die simulieren oder die werden überbehütet. Und dann versuche ich auch immer zu erklären, ja, aber der gibt, wenn er hier ist und dieses Verhalten zeigt, dann gibt er eigentlich schon 150 oder 200%, und irgendwann ist dann einfach auf. Dann geht es nicht mehr. Also das stelle ich oft fest, dass die unheimlich viel leisten, um überhaupt das alles aushalten zu können in der Schule. Verlässlichkeit ist natürlich eine super Stärke. Verlässlichkeit bei Absprachen, auch so Mitdenken bei Ritualen, dran erinnern, wenn man was vergessen hat, dann Einzelheiten wahrnehmen. Was ich super fand, das ist wirklich ein Beispiel, das ist mir noch eingefallen, als ich so im Vorfeld drüber nachgedacht habe, aus meinen Berufsanfängen, Barrieren erkennen und erkennen, was Schulbuchautoren manchmal für einen Quatsch machen.
Ah, das wird spannend, glaube ich. Das betrifft jetzt nicht nur Kinder im Spektrum.
Nee, weil ich erinnere mich an eine Begebenheit, das ist bestimmt schon, ja, schon 20 Jahre her, eine Doppelseite auf einer Fibel. Und es ging darum, dass, ich kann es ja jetzt ruhig sagen, Fu und Fahrer.
Nein.
Ah, das ist aber schon lange her.
Genau, das ist schon lange.
Das ist schon sehr lange.
Das ist schon sehr lange her, dass also Fu und Fahrer auf diesem Bild zweimal dargestellt waren, weil der Autor einen zeitlichen Ablauf darstellen wollte. Er hatte also über diese Doppelseite dargestellt, die kommen zuerst auf diese Wiese und verlassen die Wiese wieder. Also waren Fu und Fahrer einmal, jetzt muss ich überlegen, links unten auf dem Bild und einmal rechts verließen sie das Bild.
Mit dem Ballon, mit dem Heißluftballon, oder?
Ja, tatsächlich war ein Baum in der Mitte und dieser Baum war in der Mitte, in der Falznaht tatsächlich so gezeichnet, über die beiden Seiten hinaus. Und dann habe ich versucht, diesem Schüler im Autismus-Spektrum zu erklären, dass das nicht zwei Fuß und zwei Fahrer sind, sondern ein zeitlicher Ablauf. Und dann hat er gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich sage, doch, da sind die zuerst und da sind die. Nein, sagt er, guck doch mal, das ist ein Bild und zeigt auf diesen Baum in der Mitte, der auch wirklich nur einmal da war. Und
ist
über
ja
beide.
Auch richtig.
Ja, das ist dann immer der Moment, da bin ich kurz davor, an den Schulbuchverlag zu schreiben und zu sagen, wie wäre es, wenn Sie sich für die Kreation der Seiten mal einfach immer jemanden im Spektrum daneben setzen und es würden viele Stolpersteine verhindern?
Also ich glaube, da gibt es eine Menge an Beispielen für, auch jetzt noch, weil auch wenn Fu und Fahrer schon sehr alt ist.
Matheaufgaben,
ja,
Sachaufgaben.
Genau.
Ist es auch so, dass Klassen von Maßnahmen, die eine Lehrerin, ein Lehrer für ein Kind im Spektrum ergreift, profitieren? Weil das kann ich mir sehr gut vorstellen, so eine Transparenz oder so eine Ritualisierung, die dann eben, weil das autistische Kind das einfach benötigt, für die ganze Klasse viel mehr Ruhe reinbringt, viel mehr Struktur reinbringt.
So verkauft man das ganz oft. Also, dass sie dann merken, wenn man so drüber spricht, ach, da hätte ich ja mindestens 8 andere Schüler, die da auch von profitieren. Und dann ist das, wie ich gerade gesagt habe, mit der ganzen Arbeit am Nachmittag, die ja nicht sein soll, wo man dann überlegt, was kann man zumuten, aber dann finden sie es oft lohnend, weil sie feststellen, ach so, der und der Schüler, den ich vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren habe, dem tut das ja auch total gut. Also das, ich finde immer, das schadet eigentlich keinem.
Ist es manchmal schwierig für Menschen, Kolleginnen oder vielleicht auch für die Schüler, wenn die etwas älter sind, diese Potenziale, die Kinder im Spektrum oder Jugendliche im Spektrum mitbringen, auch zu erkennen und zu nutzen, sich darauf einzulassen, dass sie eben diese Stärken haben? Oder ist es etwas, was man gut letztendlich auch für die Praxis nutzen kann?
Ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man das verkauft und wie man damit umgeht. Also ich finde, man denkt ja jetzt sofort an diese Spezialinteressen.
Ja, genau.
Und natürlich ist ein Monologisieren über die, weiß ich nicht, neueste Insektenart irgendwo oder ich wollte jetzt nicht Dinosaurier als typisches Beispiel
nehmen. Ich hatte die gar nicht im Kopf.
Ja, kann man natürlich einbauen, aber natürlich nervt es auch manchmal. Und das ist aber eben auch so ein typisches Beispiel, dass Gespräche beginnen, ein dialogisches Erzählverhalten aufrechterhalten und Gespräche angemessen beenden, ist ja auch so ein typisches Problem. Und das muss man dann einfach üben. Oder wenn man das aber... Es kommt, ich finde, ganz, ganz viel ist Lehrersprache wichtig. Wie reagiere ich? Wie korrigiere ich? Wie, was sage ich? Also das ist jetzt ein bisschen unabhängig von Autismus-Spektrum. So. Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten werden nicht nur wesentlich öfter korrigiert und ausgeschimpft als andere Schüler, sondern auch 10-mal so wenig gelobt, habe ich letztens mal gehört. Seitdem ich das gehört habe, habe ich versucht, mich selbst so ein bisschen zu reflektieren und so ein bisschen zu beobachten und habe festgestellt, ja, in der Regel ist es ja so, wenn alles in Ordnung ist, dann sagt man nichts. Und ich finde diese Situation immer so furchtbar, die fällt mir bei der Beobachtung, wenn ich hospitiere, auf, dass ein Schüler was sagt, und dann sagt der Lehrer nichts.
Ja.
So, dann kommt nichts zu. Ist ja auch bei Hetty, ne? Entscheidende Kriterium bei Hetty war Lehrerfeedback, glaube ich. Deswegen versuche ich dann schon, mir anzugewöhnen, dann immer mal kurz zu loben oder zu sagen, interessanter Aspekt, wir fragen noch jemand anders. Oder und ich habe auch mal gehört, 70% allen Mobbings geht vom Lehrer aus. Und das meint man ja oft gar nicht, sondern es ist ja dieses, boah, hast du das schon wieder nicht gemacht? Müssen wir wieder auf dich warten? Und deshalb denke ich, das ist so eine Sache wie, wie präsentiert man denn diese Stärken? Also rollt man dann selber mit den Augen, weil der gerade von seinem Spezialthema erzählt und nicht wieder aufhört, oder macht man eben genau das nicht? Also das ist auch eine Sache, Classroom Management gibt es ja auch an der weiterführenden Schule, hoffentlich, und Lehrersprache und Umgang miteinander, das trifft ja nicht nur die Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung, sondern das trifft ja eigentlich alle, davon profitieren.
Genau, das trifft eigentlich alle, und es beschreibt so im Prinzip den richtigen Weg, nämlich von diesem, was du auch schon anfangs gesagt hattest, mal von diesem Defizitorientierten wegzugehen und das zu nutzen, was im Prinzip auch Kinder im Spektrum zum Beispiel als Begabung oder Talent mitbringen, und dass eben diese individuelle Begabung mehr in den Mittelpunkt gerückt wird und nicht, das kann er jetzt nicht. Oder ich lasse mich jetzt nicht darauf ein. Das sind ja auch unterschiedliche Situationen, die dazu führen, zu sagen, ich will das jetzt auch nicht sehen. Ist aber ein Boomerang-Effekt, wenn ich nicht drauf eingehe und sage, ich verstärke es positiv, sondern ich lasse eben das negativ konnotiert stehen, dann fliegt mir das irgendwann auch um die Ohren. Also müssen wir gar nicht an die ESE-Kinder denken, sondern bei Kindern im Autismus-Spektrum ist es eben dann auch so, wenn ich sie nicht so annehmen kann mit dem, was sie mitbringen.
Und ganz oft, ich glaube, dass sie ganz viel auch an Ressource verlieren in so einer Verunsicherung. Also Vorhersehbarkeit ist wichtig, und wenn ich keine Rückmeldung bekomme, dann löst das ja Verunsicherung aus. Und dann gerade dann, wenn man Gestik und Mimik nicht so deuten kann von den anderen, dass man dann da wirklich sitzt und denkt, habe ich jetzt was falsch gemacht? War das in Ordnung? Und da kann es dann sein, dass man dann so gefangen ist, dass man den Rest des Unterrichts dann wieder nicht mitkriegt.
Und Kinder bemerken ja auch, was Lehrkräfte da tun, und sind da ja sehr sensibel und merken, also ich komme aus dem Grundschulbereich, merken ganz genau, dass jetzt zum Beispiel ein Kind im Spektrum was ganz Besonderes gerade gemacht hat. Das merken Kinder in Klassen, wo die Lehrkräfte auch ganz besonders viel loben und positive Rückmeldungen bekommen. Da kriegen die Kinder dann auch ein ganz anderes Gespür für. Und das ist ganz wichtig. Das fand ich gerade ganz wichtig, dass diesen Aspekt, wie wesentlich Lehrkraft ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ein wesentlicher Baustein in der Förderung ist für dich, das Kürzel UK. Also unterstützte Kommunikation. Was müssen wir darunter verstehen, und wie erlebst du diesen Ansatz in der Praxis, und was kannst du uns Wichtiges dafür mit auf den Weg geben? Ich glaube, viele wissen gar nichts damit anzufangen.
Ja, tatsächlich konnte ich das vor ein paar Jahren auch nicht. Da habe ich immer gedacht, okay, UK, das sind die Schwerstbehinderten, die mit dem Talker kommunizieren.
Genau.
Was ja totaler Quatsch ist, weil unterstützte Kommunikation ja sämtliche Maßnahmen sind, die ich außerhalb der Lautsprache halt verwende. Und wenn einem dann erstmal auffällt, wie viel man verwendet und wie viel wir gerade, wo wir Unterstützungsbedarf Sprache gelernt haben, schon so machen. Ich habe mein Kollegium mitgenommen, indem ich das einfach umgekehrt mit so einem Kopfstandargument gemacht habe und die gefragt habe, so, stell dir vor, du stehst vor deiner Klasse und du benutzt nur Lautsprache und nichts anderes, also wie eine Sprachaufnahme, die Anweisungen. Du benutzt keine Mimik, keine Gestik, du guckst sie nicht an, du hast keine Visualisierung, gar nichts. Wie viele Kinder glaubst du, hätten Schwierigkeiten, dich zu verstehen? Und da hatte ich mein Kollegium eingefangen, weil irgendwie haben die gesagt, ja, mindestens 70%. Das heißt, alles, was ich mache, also ein Tagesplan ist unterstützte Kommunikation. Und ganz oft ist es eine Kleinigkeit anders, nur ein Ticken anders. Also jeder hat einen Tagesplan in der Schule und ganz viele haben auch einen roten Pfeil, der wandert. Aber manche Kinder brauchen noch so einen Tacken mehr. Das heißt, wenn man einen zweiten Tagesplan hat für die Schüler, die so Schwierigkeiten haben, sich im Tag zu orientieren, und die können die Schilder, die abgearbeitet sind, einfach wegnehmen und in eine Fertigkiste tun, ist nur ein minimaler Unterschied mit einer großen Wirkung, weil dann weiß man auch, was man geschafft hat. Das habe ich tatsächlich bei einer Schülerin in der Oberstufe im Gymnasium mal gemacht, die Schwierigkeiten mit ihrer zeitlichen Organisation hatte, wo ich gesagt habe, mach einen Tagesplan, für jede Aufgabe ein einzelnes Post-it und dann kreuzt du die nicht an, wie bei einer To-Do-Liste, was du fertig hast. Du schmeißt es auch nicht weg, sondern du machst eine extra Pappe und da schreibst du groß drüber fertig. Und alle Post-its, die du erledigt hast, die klebst du auf die fertig Pappe und dann kannst du sehen, was du schon geschafft hast. Und wenn du dann in dem Moment bist, wo du denkst, ich schaffe das ja alles nicht, dann guckst du zu der Fertigpappe und siehst, aber ich habe ja schon 10 Aufgaben erledigt. Also das verschwindet dann nicht, sondern man kann es sehen. Das ist auch UK. Oder mein Lieblingsbeispiel hat nicht unbedingt was mit Autismus-Spektrum zu tun, ist die Extrawurst. Ich habe, kennt ja jeder, diese Schüler, die immer wieder fragen, die nicht zuhören, wenn man erklärt und die einen so Nerven kosten. Eigentlich macht das ja jeder. Also gerade so, sagen wir mal, nach der individuellen Förderung, auch durch die Eltern in der Corona-Zeit, ist es ja nicht mehr so, dass Schüler, wenn man da vorne steht und was erklärt, zuhören, sondern denken, auch wenn die wirklich will, dass ich die Aufgabe mache, kann die ja kommen, wenn ich dabei bin. Und dann habe ich meinen Schülern erklärt, so passt auf. Also ich habe ein Metacom-Symbol kreiert aus dem X für extra und einer Wurst. Habe das Extrawurst genannt und habe gesagt, ich bin dazu da, um euch die Aufgabe zu erklären. Das ist mein Job, ich kriege da sogar Geld für, ich mache das total gerne. Und ihr wisst auch, ich erkläre immer noch mal was mit Gebärden. Ich male euch da noch ein Bild zu und dann warte ich noch und sage, hat das jeder verstanden? Und ab da ist mein Job eigentlich vorbei und dann seid ihr dran. Es gibt aber immer wieder Kinder, die mich dann was fragen, was ich vorher erklärt habe. Ist kein Problem, mache ich auch, aber ich möchte mal einfach sammeln, wie oft ihr das so braucht und wer das so macht. Und deswegen kriegt jetzt jeder eine Extrawurst. Jeder, der nachfragt, wenn ich was erklärt habe, dem gebe ich eine Extrawurst. Jeder kriegt einen Briefumschlag an seinem Platz, um die zu sammeln. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, kriege ich das überhaupt hin oder turne ich dann nur durch die Gegend und verteile Karten? Das hatte durchschlagenden Erfolg. Ich habe das einen Tag gemacht und danach hatte sich das erledigt. Dann haben die mir zugehört, wenn ich was erklärt habe. Und das ist auch UK. Und es waren gar nicht so viele. Ich glaube, Spitzenreiter waren 9 Extrawürste in einem Umschlag, weil die es auch im Laufe des Tages schon irgendwann verstanden haben. Es war jedem klar, es ist nicht erstrebenswert, viele Extrawürste zu sammeln. Das war auch jedem klar. Es hat sich aber auch keiner irgendwie, wie soll ich das sagen? Mir fällt jetzt kein Wort ein. Also es war nicht schlimm für die Kinder, eine Extrawurst zu kriegen, weil ich das so verkauft habe. Wir probieren das mal aus. Das fanden die cool. Das war in dem Tag auch lustig. Aber ab da haben die dann verstanden, was ich meine, wenn ich sage, hör mir jetzt zu. Und danach bist du dran.
Und da haben wir ja wieder ein Beispiel, wo viele, viele Kinder profitieren können, wenn man sich etwas überlegt hat, was vielleicht für ein Kind relevant sein könnte. Aber da haben ja ganz viele in dieser Klasse profitiert. Und das ist im Bereich der UK ja auf jeden Fall ganz häufig der Fall. Wir haben spracharme Kinder, wir haben sprachentwicklungsgestörte Kinder, wir haben Kinder, die kommen aus anderen Ländern. Und für die ist natürlich sehr hilfreich auch, wenn im Klassensetting sowas schon verankert ist. Und dann kann man ja auch noch schauen, wie du das gerade gesagt hast, wie das individuell für das Kind passend ist.
Ganz oft ist es auch einfacher, also eine Karte abzugeben. Also für die Kinder ist es oft einfacher, mit Gebärden oder Karten zu kommunizieren. Also wir haben, ich habe mal für ein Kind eine Verabredungskarte gemacht, weil er so wahnsinnig traurig war und Konflikte in der Pause immer hatte und nachher kam raus, ja, er fühlte sich verlassen von seinem Freund, er wollte mit ihm spielen, der Freund wollte aber nicht immer nur mit ihm spielen und dann haben wir halt eine Verabredungskarte gemacht und haben wir vereinbart, okay, wie viele Pausen in der Woche kannst du dir vorstellen und dann wurde die Verabredungskarte ausgefüllt oder das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich das nicht zeigen kann, wenn also als Gebärde, wenn ich wenn ich beide Daumen hochnehme und die zeigen auf mich, auf meine Brust und dann zeigen die auf mein Gegenüber, dann das heißt helfen. Und es fällt Kindern ja ganz schwer, um Hilfe zu bitten, aber wenn man die Gebärde übt, also kannst du mir helfen, kannst du mir helfen oder soll ich dir helfen, je nachdem, in welche Richtung es geht. Das geht manchmal viel leichter. Ich habe das halt auch festgestellt. Ich habe in einem intensivpädagogischen Setting gearbeitet mit Schülern, auch die vom Gymnasium, von der Realschule kamen, waren auch Autisten bei. Und ich habe festgestellt, die können auch in bestimmten Situationen nicht reden. Die brauchen auch unterstützte Kommunikation, weil es ist ja ziemlich utopisch, dass man denkt, wenn man einen Schüler hat, der Wutanfälle kriegt, dann würde der aber vor dem Wutanfall rechtzeitig zu einem kommen und sagen, Entschuldigung, Frau Sauterhann, ich möchte nur sagen, ich bin gerade sehr wütend und ich nehme mir jetzt eine Auszeit. Es funktioniert in den seltensten Fällen. Aber eine Karte abgeben oder ein Zeichen vereinbaren, das geht in der Regel ganz gut.
Das geht dann, die Wutmonsterkarte.
Ja,
genau. Zum Beispiel, genau. Also ja. Im Prinzip sind ja die, was du jetzt unter unterstützten Kommunikation beschrieben hast, schon etwas anderes, als man sich landläufig vorstellt. Also Kommunikation zu unterstützen, darum geht es. Und da gibt es viele Mittel und Wege für, das zu tun. Und vielleicht auch da wieder für jeden, der im Spektrum ist, auch wieder anders. Das heißt, ich muss da schon relativ kreativ sein.
Ja, muss man. Also tatsächlich muss man immer überlegen, was ist akzeptiert. Also gerade mit diesem Helfen, das ist jetzt wieder bei den Jungs in der Sek 1 sehr schwierig, dass man da so ganz dezente Sachen vereinbaren muss, wie ich drehe den bestimmten Stift im Mäppchen auf die Seite und dann bedeutet das, der Lehrer soll mir helfen oder so. Also da kann man es weit entfernt davon, dass die eine Hilfekarte benutzen, die dann hochhalten, sondern da muss man wirklich dann Symbole vereinbaren. So, ich drehe mein Mäppchen mit dem Reißverschluss zum Lehrer oder so. Also irgendwie sowas halt, ne? Das ist auch alles okay.
Gibt es denn da etwas, wo du sagst, das wird schwierig, UK umzusetzen? Also gibt's Hürden für Kolleginnen oder Berührungsängste, Herausforderungen?
Also die Herausforderung bei uns ist tatsächlich, Gebärden zu lernen und zu merken. Das denke ich, also da sind wir uns alle einig, dass wir unglaublich davon profitieren würden. Aber im Alltag, jetzt für die Wochentage, also für die täglichen Rituale, für die Wochentage, für die Monate Gebärden zu lernen, das kostet halt Zeit. Es lohnt sich unglaublich, also alleine in Mathematik, das klassische Problem, der Unterschied zwischen 30 und 13. Es sind aber verschiedene Gebärden. Wenn ich die Zahlen bis 100 mit Gebärden übe, dann ist das völlig eindeutig. Das kann ich jetzt auch wieder nicht sagen. Also 3-10 wäre 3 Finger und ich bewege die Hand von mir weg nach vorne. Und 30 ist, ich drehe die Hand zu mir, habe 3 Finger und krümm die so ein bisschen.
Hältst sie hoch, die Hand.
Mhm. Genau, und krümm die. So, das heißt, es ist völlig klar, wenn ich dann sage, meinst du 3-10 oder meinst du 30, ist das total eindeutig.
Das, glaube ich, ist schon eine Herausforderung für Kolleginnen, sich darauf einzulassen, zu sagen, ich setze jetzt so viel Energie genau da rein und ich weiß jetzt gar nicht, ob das für mich jetzt auch und für das Kind zum Ziel führt. Das könnte die Schwierigkeit sein. Aber ich finde, man sollte sich unbedingt Gedanken dazu machen, also wie kann ich letztendlich ein Kind in der Kommunikation so gut unterstützen? Und das, glaube ich, betrifft relativ viele, die davon partizipieren.
Die meisten sagen immer, ach so, das mache ich ja alles schon. Ja, stimmt. Nichts anderes sage ich. Ganz viel machen wir schon, ohne dass wir jetzt wissen, dass das UK ist.
Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende und haben ganz, ganz viel Neues, finde ich, neue Perspektiven in Autismus kennengelernt und aufgeworfen und kommen so ein bisschen dazu, die Frage zu stellen, wie könnte deine Vision oder wie können deine Zukunftsperspektiven, wie sehen die aus? Hast du Wünsche und für die Zukunft in dem Bereich? Und ich stelle mal gleich so die Kardinalsfrage. Wie siehst du die Änderungen der ICD-11, das, was auf uns zukommt durch die Veränderung? Also sie wird ja jetzt greifen. Es gab ja eine lange Übergangsphase von der ICD-10 und der ICD-11. Und der Schwerpunkt wird ja da in Richtung Autismus schon anders gesetzt.
Ja, also ich, bekannt ist sie ja schon länger und eigentlich konnte ich mich da viel leichter drin eindenken. Und finde eben, dass es jetzt ein Spektrum ist. Das passt ja viel besser. Und ich finde auch dieses, dass es ja noch mehr auf Pragmatik und Sprache abhebt, zumindest nach meinem Verständnis, dass da nicht noch so Unteretiketten draufgeklebt werden, sondern dass es eigentlich darum geht, ja, was ist denn die Beeinträchtigung im Umgang mit den anderen? Also, dass es eher so auf Interaktion und Kommunikation geht und man jetzt nicht mal groß überlegen muss, ach, was war nochmal frühkindlicher Autismus, was ist nochmal Asperger und was gehört sonst noch dazu? Weil das ist ja nicht hilfreich.
Also es wird nicht so fein differenziert. Es wird ein anderer Blick drauf gelegt, ganz klar. Die Schwerpunkte sind andere. Glaubst du, dass dadurch vielleicht auch die Tendenz oder die Gefahr besteht, dass viele Kinder, die jetzt ins Spektrum fallen, vielleicht dann auch gar nicht mehr so in der Diagnose ins Spektrum fallen könnten?
Das glaube ich eigentlich eher nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass die Diagnosen sowieso zunehmen. Und da kommen wir auch zu den Visionen. Ich habe letztens noch gesagt, ich glaube, durch die ganzen sozialen Medien, die ja auch häufig, also es gibt ja viele Menschen im Autismus-Spektrum, die sich in den sozialen Medien sehr zu Hause finden, weil das berechenbarer ist, weil man was lesen kann, weil es da Emojis gibt, weil es symbolhafter ist. Und es gibt ja auch viele, auch Erwachsene, die ihre Diagnose erst bekommen haben, die dann auch einen eigenen Instagram, heißt das bei Instagram-Kanal, einen Instagram-Kanal oder eine Instagram-Seite haben. Und dadurch wird es ja auch bekannter. Und ich habe das Gefühl, dass es zumindest in den sozialen Medien üblicher ist, normaler Neurodiversität zuzugeben. Also ich habe das Gefühl, wenn man jetzt heute irgendwo ist unter neuen Leuten und man würde erzählen, ja, mein Sohn ist Autist, dann müsste man nicht so viel erklären und würde nicht so mitleidig angeguckt, wie das noch vor ein paar Jahren ist. Also mitleidig angeguckt, jetzt extra ein bisschen überspitzt, weil ich finde, also gut, ich bin jetzt nicht betroffen, aber ich selber finde es total spannend. Ich finde, aus meiner Sicht ist da niemand zu bemitleiden. Es hilft ja auch keinem. Es gibt ja die nette Unterscheidung zwischen Mitleid und Mitgefühl. Also es hilft ja keinem. Ich würde mir einfach wünschen, dass das mit der Neurodiversität mehr Einzug hält. Dass man dass einfach jeder so genommen wird, wie er ist, ohne dass man da großen Etikett draufkleben muss oder irgendjemanden wegen irgendwas zu verurteilen. Das ist ja dann natürlich eher so ein negativer Punkt der sozialen Medien, dass man dann auch schneller mal einen blöden Kommentar geschrieben hat. Aber es ist ein bisschen Fluch und Segen.
Ja, also da wollte ich gar nicht drauf eingehen, auf die Kommentare, weil das gibt es tatsächlich. Das war im Prinzip schon so ein schönes Schlusswort, obwohl wir noch gar nicht ganz am Ende sind, aber das ist so.
Ja. So Spektrum eigentlich so im Sinne von Streuung, im Sinne von, es gibt so viele Ausprägungen von. Ja. Und nicht mit dieser Etikettierung, das fand ich.
Ja, ganz genau. Gibt es denn etwas, was du dir für die Kinder im Spektrum wünschst, um, sag ich mal, noch besser oder optimaler gefördert werden zu können, als es jetzt der Fall ist? Und ich habe immer so das Gefühl, wir stehen relativ am Anfang in der Thematik.
Also das ist jetzt tatsächlich ein völlig anderes Thema, was wir da jetzt aufmachen. Ich weiß nicht, ob das zum Schluss gut ist, weil ich finde
wir machen noch einen Podcast.
Ich finde tatsächlich, dass unsere Schule überhaupt nicht zeitgemäß ist und dass Schule sich verändern muss. Und dass damit einhergehen würde, dass es den Schülern und Schülerinnen mit Autismus-Spektrum auch besser gehen würde, wenn Diversität normal ist, wenn es verschiedene Angebote gibt, wenn es keine engen Strukturen mehr gibt. Also von daher finde ich, es wäre schön, wenn Schule sich mal verändern würde. Dann wird das auch besser passen.
Ja, Auch das könnten wir so als Schlusswort stehen lassen.
Das ist wunderbar.
Das ist ein Appell. Ich glaube, der kann nicht häufig genug ausgesprochen werden und sollte Gehör finden. Also in vielen Facetten. Das betrifft jetzt nicht nur Kinder, die im Spektrum sind, sondern generell muss sich da etwas, nicht nur im gesellschaftlichen Prozess, sondern gerade auch im schulischen Prozess verändern. Dazu sind die Strukturen viel zu verhärtet, die wir immer noch haben. Das stimmt.
Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen. Danke, liebe Katja, das waren sehr,
sehr
spannende
gerne.
Einblicke. Ja, und auch danke an alle fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hierbei zuzuhören. Wir haben eine Menge gelernt wieder heute in diesem Podcast, ganz viel, was wir mitnehmen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Danke.
Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Danke.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.